People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht.
Heute Sarah Rosar mit ihrer ganzheitlichen Perspektive auf das Thema Personalgewinnung. Und damit hallo zusammen, hallo Sarah.
Hi Lukas, freut mich hier zu sein.
Freut uns sehr, dass du heute im People Perspectives Podcast bist. Und das Spannende bei dir ist, du bringst dir ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven mit ein, sagst von dir generell, dass du eher eine Generalistin denn eine Spezialistin bist. Und lass uns vielleicht mal versuchen anzureißen, was damit genau gemeint ist. Also du hast Abi in Darmstadt gemacht, dann bist du eingestiegen im Telefonvertrieb, über einen Bachelor in technischer Betriebswirtschaft ging es dann weiter bis hin zu einer langjährigen Tätigkeit als Assistenz der Geschäftsführung bei einem Unternehmen in der Medizinbranche. Dann gab es noch eine Station bei der Deutschen Bahn, dann Selbstständigkeit. Also vielleicht kannst du in deinen Worten nochmal deinen aufregenden Werdegang beschreiben und die wichtigsten Stationen hervorheben.
Sehr, sehr gerne. Und ich sage auch immer tatsächlich, wenn jemand meinen Lebenslauf auf dem Tisch hat, glaube ich, würde ich so ziemlich überall eine Absage bekommen, weil man den roten Faden nicht erkennen kann. Und vielleicht gibt es den auch nicht. Ich habe mich schon immer für Vertrieb interessiert. Deswegen war das nach der Ausbildung so der erste Startpunkt für mich im Telefonvertrieb. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mit Elektroinstallateuren aus Köln zusammengearbeitet. Also auch eine sehr spezielle Zielgruppe. Und daraus ist dann auch diese Idee entstanden, das Studium zu machen, eben in BWL und Elektrotechnik. Und danach wollte ich was Neues machen. Und ich habe mich auf eine Stelle beworben, bei der ich überhaupt nicht wusste, was das ist, als Account Managerin bei einem Ingenieurdienstleister. Und ich war da beim Vorstellungsgespräch und man hat mit mir gesprochen und mir erzählt, was meine Tätigkeit sein wird. Und ich bin nach Hause gekommen und dachte mir, was ist das für ein Job, den ich da machen werde? Also ich habe die Zusage dann sehr schnell bekommen und bis zu meinem Tag 1 wusste ich nicht, was mache ich da überhaupt. Und damals war ich eben zuständig für Vertrieb und Recruiting zugleich, habe über Arbeitnehmerüberlassung eben Menschen und Unternehmen zusammengebracht. Und das war so die erste Schnittstelle mit externem Recruiting, die ich hatte. Und genau, dann ging mein Weg irgendwann in die Assistenz, weil ich gesagt habe, ich möchte keinen Vertrieb mehr machen, ich möchte nicht mehr so im Vordergrund stehen und habe mich dann sehr, sehr wohl gefühlt als Assistenz und daher auch so dieser generalistische Ansatz. Ich habe immer gesagt, ich kann sehr viel, aber nichts richtig gut und ja, mit diesem Ansatz habe ich mich dann irgendwann selbstständig gemacht und habe gedacht, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich vielleicht doch etwas finde, in dem ich Leidenschaft entwickle. Und das ist bis heute das Recruiting tatsächlich.
Leidenschaft, wir kommen gleich nochmal auf deine Selbstständigkeit zu sprechen. Bereitet dir neben der Arbeit auch Motorradfahren? Ich glaube, da bist du auch sehr stolz drauf, weil du dich da überwunden hast. Das Thema Yoga und dein Hund Molly. Ja. Da in deiner Selbstorganisation auch ein ganz interessantes Finding. Ich glaube, ihm gehört auch dein erster Kalendereintrag jeden Tag.
Jeden Tag von 8 bis 9 Uhr steht Molly im Kalender und da weiß auch jeder intern, dass ich da nicht zu erreichen bin. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich den Tag tatsächlich mit ihr starten darf, um diese Struktur im Alltag dann auch zu haben. Ja.
Darf auch die Mama nicht anrufen, weil mit der arbeitest du schließlich ja zusammen. Also wie ist das dann, wenn die Mama anruft?
Mama ruft wirklich immer morgens zwischen 8 und 9 Uhr an. Die interessiert es auch nicht, dass das da im Kalender steht. Aber tatsächlich gehe ich dann natürlich auch dran. Und ja, ich arbeite mit meiner Mama zusammen. Wir haben 2023 die GmbH zusammen gegründet, 2022 die Idee dazu gehabt, zusammenzuarbeiten. Und es sind immer wieder große Herausforderungen, Mutter und Tochter. Aber es sind auch umso mehr schöne Momente und ich kann mir tatsächlich keinen besseren oder keine bessere Geschäftspartnerin vorstellen für mich als meine eigene Mutter.
Die Herzchen steigen auf im Podcast, die Mama freut sich. Wie kam es zu der Idee, also mit der eigenen Mama das aufzubauen, die Selbstständigkeit? Und kannst du die auch nochmal so ein bisschen beschreiben, wie ist eure Rollenaufteilung, was macht Mama, was machst du?
Ja, sehr gerne. Also 2021 habe ich mich, als ich noch bei der Deutschen Bahn gearbeitet habe, entschieden, dass ich mich nebenher selbstständig mache als Recruiterin. Habe damals ein ganz, ganz tolles Consulting-Unternehmen gefunden, die eben für mich die Aufträge beschafft haben, beziehungsweise mich dann angefragt haben, ob ich projektbezogen unterstützen kann. Und dann habe ich mich irgendwann zu 100% selbstständig gemacht oder war freiberuflich. Und als Freiberufler hat man immer so diese Thematik mit der Scheinselbstständigkeit. Da habe ich oft mit meiner Mama drüber gesprochen und irgendwann hat sie gesagt, hey, ich habe das gleiche Problem, weil auch sie war zu dem Zeitpunkt schon freiberuflich unterwegs, eben aber in dem Bereich Buchhaltung. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das doch zusammen machen. Wir gründen eine GmbH, dann sind wir sicher, dann müssen wir uns keine Gedanken mehr um Scheinselbstständigkeit machen und können da die GmbH quasi als Rahmen für uns nutzen. Und ja, wie teilt sich das auf? Also ich bin im Bereich Recruiting unterwegs, unterstütze Kunden in allen Bereichen, die mit Recruiting zu tun haben. Und meine Mama ist im Bereich Buchhaltung der Spezialist. Das heißt nicht nur unsere eigene Buchhaltung, die sie Gott sei Dank macht, sondern eben auch die Buchhaltung der Kunden, die sie betreut, Digitalisierungsthemen innerhalb der Buchhaltung. Und genauso teilt sich das auf.
Was ich sehr sympathisch fand, du hast zum Intro in diesem Podcast gesagt, wenn du deinen Lebenslauf auf dem Tisch gehabt hättest oder so, dann hättest du dir vielleicht selber auch sowas wie eine Art Absage erteilt, weil es einfach gar nicht so klar der rote Faden erkennbar war. Ja. Inwiefern hilft dir denn aber vielleicht auch genau dieses Mindset oder diese Sichtweise in deiner Tätigkeit, wenn du heute als Recruiterin aktiv bist?
Ja, also ich liebe es, Lebensläufe zu lesen und tatsächlich, auch wenn viele Kollegen und Kolleginnen auf LinkedIn etwas anderes schreiben, ich lese die Anschreiben und ich lese die Lebensläufe, weil mich wirklich interessiert, wer der Mensch dahinter ist. Und deswegen führe ich auch gerne Vorstellungsgespräche, ohne am Anfang eine Idee zu haben, wo die Reise hingehen könnte mit diesem Bewerber oder der Bewerberin. Und ich glaube, dass ich selbst so einen chaotischen Lebenslauf habe, hilft mir dabei zu verstehen, dass nicht immer alles so läuft, wie man sich das vielleicht am Anfang vorstellt, dass man nicht mit dem ersten Job, den man annimmt, sofort seine Leidenschaft im Beruf gefunden hat und dass man vielleicht auch mutig ist oder mutig sein muss, um auch mal neue Wege zu gehen. Und ich glaube, mit diesem Open Eyes gehe ich da gerne in den Prozess rein.
Also ein richtig schöner Mutmacher für all diejenigen, die, sagen wir mal, so vielleicht auch ein bisschen strugglen oder sagen, ach Mensch, ich bin da irgendwie so abgebogen und will jetzt doch nochmal was ganz Neues machen. Vielleicht auch ein Anlass für unseren Podcast heute war ja, dass du gesagt hast, dich nervt so, dass eine ganze Generation, die Generation Z, so ein bisschen unter Generalverdacht, so hast du es genannt, in unserem Vorgespräch gestellt wird. Was ist damit aus deiner Sicht gemeint?
Genau, also ich erlebe es in den letzten anderthalb Jahren sehr stark, dass diese Generation Z, wie sie auch nur noch genannt wird, also es gibt kein Individuum mehr, sondern jeder ist einfach nur noch Teil der Generation Z und die sind faul und die wissen nicht, was sie wollen und die wollen keine Verantwortung übernehmen und man geht so gar nicht darauf ein, als Unternehmen auch oft, wie erreiche ich diese Menschen und was muss ich als Unternehmen tun, was muss ich vielleicht als Unternehmen verändern, um genau diesen Menschen dann eine Chance zu geben und das war eigentlich damit gemeint.
Und wenn wir auf die Generation Z schauen, beziehungsweise auch auf dein Leben, sagst du, seid einfach mutig, probiert's aus? Oder würdest du, sagen wir mal, mit deiner Perspektive aufs Leben, jetzt hast du ja deinen Weg gefunden, hast aber ja auch gesagt, du hast ein bisschen gestruggelt. Was wäre so dein Karrieretipp für den Berufsstart?
Der Karrieretipp für den Berufsstart ist eine sehr gute Idee. Also ich glaube, dass Ausprobieren auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich ist. Und ich glaube, dass man einfach auch mal eine Bewerbung irgendwo hinschreiben sollte, wo man denkt, ah, das ist, ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Also hätte ich diese Bewerbung nicht damals an den Ingenieurdienstleister geschickt, dann wäre ich niemals mit dem Recruiting in Berührung gekommen. Und von daher, es ist okay, bei der Bewerbung noch nicht genau zu wissen, was da auf einen wartet. Und da sehe ich eben auch die Unternehmen in der Verantwortung, ihren Recruiting-Prozess so zu gestalten, dass man als Bewerber und Bewerberin, als junger Mensch eben auch am Anfang versteht, ah, darum geht es. Und das sind die Dinge, die bei diesem Job, worauf man Wert legt, was man tun wird und.
Also eine gewisse Form der Augenhöhe, für die du da sensibilisierst und die dir auch wichtig ist. Was auch witzig war in unserem Vorgespräch, wir haben über den Begriff der Generation Z gesprochen, weil häufig, und das ist ja auch so ein bisschen etwas, wo HR dran krankt, gibt es ja ganz viele Begriffe, die einfach so in den Raum gestellt werden. Meine Sicht oder Perspektive ist ja, dass es geprägt ist von Robert Capa, der damals die Nachkriegsgeneration nach dem Zweiten Weltkrieg fotografisch begleitet hat, gesagt hat, das ist das Project X und dann kam quasi Y und Z. Du hast aber auch, soweit ich weiß, nochmal so ein bisschen recherchiert und das mit Robert Capa bestätigt, aber glaube ich auch nochmal so ein bisschen die Geschichte ergänzt, oder?
Genau, also es war eine Fotoreihe, Generation X, wie du es richtig gesagt hast. Und da wurde dieses Thema Generation X und die Benennung dessen zum ersten Mal geprägt. Und dann so richtig salonfähig, möchte ich mal sagen, wurde es wohl Anfang der 90er durch ein Buch von einem kanadischen Schriftsteller, der eben über diese Nachkriegsgeneration geschrieben hat und auch angefangen hat, ihnen Eigenschaften zuzuweisen, tatsächlich spezifische für diese Generation. Genauso wie wir jetzt darüber sprechen, Generation Z ist faul und möchte keine Verantwortung mehr übernehmen, aber dabei vergessen, dass sie vielleicht auch ganz, ganz tolle andere Eigenschaften haben und dass nicht jeder gleich ist. Also dieses Schubladendenken ist einfach sehr schwierig gerade.
Die Individualität geht natürlich auch in so einer Kategorisierung ein bisschen unter. Also aus meiner Sicht machen sich viele Menschen ja relativ leicht, wenn sie sagen, eine ganze Generation ist so, weil es natürlich einfach ist, im Sinne einer Klassifizierung auf Menschen zu blicken und sich gar nicht die Zeit zu nehmen, wirklich aufs Individuum einzugehen. Aufs Individuum eingegangen bist du aber auch in deiner jahrelangen Tätigkeit im Telefonvertrieb. Jetzt führst du ja extrem viele Gespräche im Recruiting. Was hast du denn daraus aus der Zeit für dich mitgenommen?
Oh, der Telefonvertrieb. Also ich sehe recht viele Parallelen, muss ich sagen. Telefonvertrieb, da ruft man zwar jemanden an, der noch nichts davon weiß, dass man ihn anruft und möchte ihm irgendetwas verkaufen, aber das hat sich ja auch gewandelt. Also ein Jobangebot ist genauso ein Angebot wie ein Produktangebot. Und das sind sicherlich Dinge, die ich mitgenommen habe, dass es am Anfang immer darum, um dieses Warum geht. Warum rufen Sie mich jetzt an? Warum wollen Sie mir was verkaufen? Und genauso ist es im Recruiting zum Beispiel die Frage, warum sollte ich diesen Job annehmen oder warum sollte ich mich darauf bewerben? Und generell im Telefonvertrieb habe ich gelernt, Stimmungen am Telefon wahrzunehmen. Und ich glaube, dass ich das auch ganz gut hinkriege, wenn ich mit Bewerberinnen und Bewerbern wirklich noch richtig Oldschool-Telefoninterviews führe. Mache ich nicht so oft, aber führe ich ab und zu. Stimmungen wahrzunehmen und eine gewisse Begeisterung rüberzubringen für etwas.
Ich hoffe, dass du bei deiner Telefoninterview-Erfahrung hier auch eine gute Stimmung wahrnimmst. Mhm. Und was ich auch schön fand, dieses Thema Warum. Mein Mentor im Studium hat mal zu mir gesagt, du musst Menschen immer 5-mal nach dem Warum fragen, um wirklich zum Kern oder zum Grund zu kommen. Wenn du jetzt mit deiner Vorerfahrung auch Gespräche führst, worauf achtest du vielleicht abseits der Stimmung besonders?
Mhm. Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass sich jemand wohlfühlt. Und dass sich jemand gesehen fühlt auf der anderen Seite. Ich finde, es geht total unter, dass man den Menschen wirklich kennenlernen möchte und verstehen möchte. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieses große Thema um die Lücke im Lebenslauf. Ich habe mir angewöhnt, Menschen danach zu fragen, ob sie darüber sprechen möchten, über diese Lücke. Weil es kann manchmal Gründe geben, die gehen uns gar nichts an, warum jemand eine Lücke im Lebenslauf hat. Also ich versuche, eine gute Stimmung zu schaffen, eine vertrauensvolle Stimmung. Und dann achte ich natürlich auch sehr darauf, wie das Gegenüber auf mich reagiert, auf meine Fragen, ob jemand gut vorbereitet ist. Ich zitiere gerne aus den Anschreiben, die mir geschickt wurden, um zu schauen, hat das jemand wirklich selbst geschrieben? Kommt das von einem selbst raus? Oder war es eine KI, die geholfen hat? All solche Themen sind mir wichtig bei so einem ersten Gespräch.
Ich zitiere jetzt auch mal jemand, der was sehr Schönes gesagt hat. Vielen Dank für die Vorlage im besten Fußballjargon. Nämlich der ehemalige Außenminister der USA, Dean Acheson, hat gesagt, ein Interview ist ein Gespräch, bei dem einer die Fragen stellt, die schon viele vor ihm gestellt haben und ein anderer Antworten gibt, die er schon zahllosen Leuten gegeben hat.
Ja.
Da hört man ja so ein bisschen Kritik raus. Wie stehst du in dem Zusammenhang denn eigentlich zu standardisierten Interviewleitfäden, die eine Vergleichbarkeit zulassen, vielleicht aber einer Individualität nicht wirklich Rechnung tragen?
Total. Und an der Stelle möchte ich sagen, dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Weil ich finde, wie du gerade gesagt hast, um eine Vergleichbarkeit herzustellen, sind standardisierte Interviewleitfäden total wichtig. Und gerade für Fachbereiche, die nicht so viele Interviews führen, kann es sehr hilfreich sein, anhand eines Leitfadens dann auch dieses Interview durchzugehen. Auf der anderen Seite mag ich eben gerne Fragen, die vorher vielleicht noch keiner gestellt hat, oder sie umzuformulieren, sodass man wirklich den Menschen, den man vor sich hat, kennenlernt und nicht so nach Schema F und dann passt es nicht in den Dialog. Man hört ja auch immer wieder diese Witze, dass mitten in einem fachlichen Dialog HR plötzlich fragt, wenn sie ein Küchengerät wären, welches Küchengerät wären sie dann?
Also, welches Küchengerät wärst du in dem Fall?
Oh, ich glaube, ich wäre ein Mixer. Ich finde Mixer großartig.
Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja, genau. Also von daher finde ich beides gut. Ich für mich benutze keine Leitfäden, wenn ich Erstgespräche mache ohne den Fachbereich. Ich traue da meiner Intuition. Ich bereite mich auf den Menschen vor, den ich vor mir habe. Und dann versuche ich, dass es ein Dialog wird und dass es nicht wie vorbereitet wirkt. Ja.
Hast du in dem Zusammenhang irgendwie so eine Lieblingsfrage, trotz allem, die du ganz gerne so ein bisschen einstreust, oder so eine Frage, wo du sagst, boah, da kannst du eigentlich im Sinne dieses Anspruchs, den du auch mitbringst, besonders viel für dich rausziehen?
Ja, also es gibt eine Frage, die ich gerne stelle, und mir ist es in Interviews auch immer wichtig, über die Erwartungshaltung zu sprechen. Und eine Frage, die ich gerne stelle, ist, was passieren müsste im Unternehmen, dass der Bewerber, die Bewerberin entscheidet, innerhalb der ersten 6 Monate zu kündigen? Also was könnte wirklich so schlimm sein im Arbeitsalltag? Oder was müsste an Erwartungen nicht erfüllt worden sein, dass du dich dafür entscheidest, wieder zu gehen, um einfach auch den Abgleich zu machen? Wen habe ich da vor mir und wie kann jemand sehr schnell auf diese Frage reagieren? Wie reflektiert ist jemand zu dem, was er will und was er nicht will?
Und nochmal, um das einzuordnen, du hast den Fachbereich angesprochen, du führst quasi sozusagen die Vorselektion durch. Das heißt, ein Unternehmen kommt auf dich zu, sagt, ne, wir haben im Endeffekt den Bedarf. Dann wird quasi der Bedarf besprochen und dann gehst du sozusagen auf Suche und führst die Gespräche und präsentierst dem Unternehmen dann sowas wie eine Shortlist.
Genau, also in der Regel ist es so, dass ich als externe Recruiterin das interne Recruiting übernehme. Das heißt, ich greife auf das Bewerbungsmanagement-Tool meiner Kunden zu. Und wie du richtig gesagt hast, wir besprechen vorher die Stelle, wir besprechen die Erwartungen des Fachbereichs. Wir grenzen so ein bisschen die Zielgruppe auch ein. Wen suchen wir hier, mit welchen Qualifikationen, mit wie viel Berufserfahrung? Und dann führe ich sogenannte Cultural Fit Interviews. Also ich gucke erstmal gar nicht so sehr auf die Fachlichkeit. Natürlich ist das auch wichtig. Aber viele Unternehmen bitten mich erstmal zu schauen, passt es kulturell zu uns, dieser Mensch? Also von der Arbeitseinstellung, von der Dynamik, die darüber kommt. Und das weiß ich sehr zu schätzen, weil ich glaube, dass das sehr viel Vertrauen auf Kundenseite erfordert, um mich das machen zu lassen. Weil ich möchte nicht dafür garantieren, dass ich nicht auch mal eine Fehlentscheidung treffe und jemanden ausselektiere, weil ich sage, okay, der Cultural Fit passt nicht und der Kunde hätte es anders entschieden. Aber das ist das Commitment zwischen dem Kunden und mir am Ende, dass ich das Unternehmen so gut kennenlerne, dass ich diese Entscheidung hoffentlich zu 99% treffen kann.
Ist auch interessant, weil die Erwartungen von BewerberInnen an ein Erstgespräch in allererster Linie auch in die Richtung gehen. Ja. Also wenn du BewerberInnen fragst, was erwartet ihr vom Erstgespräch, erstmal so ein bisschen die Stimmungslage abchecken. Wenn wir jetzt uns einen Kandidat, eine Kandidatin vorstellen, wo man so sagt, oh, das ist so in between, ich weiß es nicht. Wie soll man dann agieren? Eher durchlassen oder streng sein und sagen, nee, wenn man es nicht gleich weiß, dann lieber raus aus dem Prozess?
Da kann ich mich relativ gut auf mein Bauchgefühl verlassen, aber auch wenn das nicht eindeutig ist, dann würde ich niemals die Entscheidung treffen, denjenigen keine zweite Chance zu geben. Also ich glaube, dann muss das Unternehmen einfach entscheiden. Wenn ich mir unsicher bin, sagen viele Unternehmen auch schon, Sarah, wenn du unsicher bist, dann wollen wir den oder diejenige gar nicht kennenlernen. Aber ich glaube, im Zweifel ist es besser, wenn das Unternehmen die Verantwortung dann übernimmt und die Entscheidung trifft.
Auf LinkedIn, wo du auch sehr aktiv bist, schreibst du, für mich ist Recruiting mehr als nur das Suchen und Finden nach und von neuen Mitarbeitenden. Ich liebe, was ich tue und bin erfolgreich damit, wie ich es tue. Mit Sinn und Verstand, aber vor allem mit Herz und Erfahrung. Menschen vertrauen mir und das ist mir wichtig. Kannst du vielleicht dieses, wie du HR tust, nochmal so ein bisschen genauer beschreiben? Wir haben schon gehört, irgendwie Mut, Empathie, Bauchgefühl, Cultural Fit. Aber kannst du dieses Wie nochmal so ein bisschen greifbarer machen?
Ja. Also um auch diesen Satz nochmal, das ist mehr als das Suchen und Finden von neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ich merke immer wieder, wie viel Vertrauen ich entgegengebracht bekomme von Kunden, von Unternehmen, die mich vorschicken und die mir die Verantwortung überlassen, das Unternehmen zu repräsentieren. Und das ist für mich das Wichtigste, zu zeigen, welche Kultur herrscht in diesem Unternehmen, so ein bisschen eins zu werden mit dem Unternehmen und dann auch Botschafterin dafür zu werden. Und bei dem wie ich HR, wie ich Recruiting mache, ist sehr, sehr intuitiv. Also ich habe ja auch in meinem Header auf LinkedIn Recruiterin mit Herz und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was bedeutet das für mich? Und ich bin einfach ein Bauch- und Herzmensch und treffe viele Entscheidungen. Und deswegen sieht mein Lebenslauf auch so aus, wie er aussieht. Treffe viele Entscheidungen aus Bauch und Herz. Und ich glaube, so gehe ich jeden Morgen an die Arbeit und nicht mit der Einstellung, oh, heute habe ich wieder 3 Interviews und eigentlich habe ich keine Lust darauf. Und ich möchte einfach meinen Job wertschätzend machen.
Bauch und Herz ist ein gutes Stichwort. Ich habe dir auch was auf jeden Fall für den Bauch mitgebracht, einen kleinen Glückskeks. Vielleicht ist auch was fürs Herz, je nachdem, was da jetzt für ein Sprüchlein auf dich wartet. Und während du ihn öffnest...
Und isst.
und auch isst natürlich sehr gern. Vielleicht nochmal die Frage, kannst du auch nochmal einen konkreten Einblick geben? Ich glaube, du hast auch für die Marmenia-Versicherung gearbeitet, aber auch nochmal so vielleicht auch eins deiner Herzensprojekte, was du begleiten durftest, ein bisschen näher beschreiben.
Ja, genau. Also ehemals die Barmenia, heute die Barmenia Gotha, seit dem 1.9. fusioniert. Und für die Barmenia habe ich seit November 22 bis August 24, also fast 2 Jahre, gearbeitet. Und das ist auch mein Herzensprojekt gewesen tatsächlich. Ohne dass ich jetzt Werbung machen möchte für dieses Unternehmen. Die waren so mutig. Die haben mir so viele Freiheiten gelassen. Die haben mir unfassbar viel Vertrauen geschenkt. Und deswegen denke ich da heute auch noch gerne dran, was sie auch alles mitgemacht haben von wir probieren eine neue Art der Stellenausschreibung. Wir machen jetzt Storytelling. Und wenn man sich überlegt, es ist halt immer noch ein Versicherungsunternehmen und die sind vielleicht auch noch einen Ticken konservativer als andere Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen bin ich ihnen sehr, sehr dankbar und es hat großen Spaß gemacht, sie zu begleiten. Und es war meine Entscheidung, das nicht mehr zu tun, weil ich gesagt habe, nach fast 2 Jahren braucht ihr jemanden mit frischem Blick und braucht jemanden, der vielleicht wieder neue Ideen reinbringt, was nicht heißt, dass man in Zukunft nicht vielleicht doch wieder zusammenarbeitet. Aber für den Moment war es dann auch erstmal gut für mich.
Storytelling ist ein wichtiges Stichwort. Wir gehen gleich auf die Story deines Glückskicks ein. Aber ja, wie hast du dieses Storytelling in der, wie hast du denn dieses Storytelling in der Stellenbeschreibung umgesetzt?
Ja, also ich weiß nicht, ob man es sich heute noch angucken kann auf der Karriereseite, aber Storytelling in Stellenanzeigen bedeutet für mich einen Tag greifbar machen. Das heißt, wir sind weggegangen von den Stichworten, das sind deine Aufgaben, und sind hingegangen und haben einen Alltag kreiert mit den MitarbeiterInnen in dieser Abteilung, aus der Abteilung, und haben gesagt, stell dir vor, du kommst morgens um 8 auf die Arbeit, du machst dir einen Kaffee, kurzer Plausch mit deiner Kollegin, ihr habt euch lange nicht gesehen, weil sie im Urlaub war. Also sehr viel Emotion, sehr viel drumrum, sehr viel Watte auch, muss ich sagen. Und trotzdem immer wieder darauf eingegangen, welche Aufgaben auf denjenigen warten. Also wie sieht die Zeit bis zur Mittagspause aus? Wie sieht dann die Mittagspause aus? Wie könnte die Zeit nach der Mittagspause aussehen? Und so haben wir zwar sehr viel Text, aber wir haben richtig gute Resonanz darauf bekommen. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das mit den Fachbereichen zusammen zu kreieren. Und haben, wie gesagt, einfach eine kleine Geschichte und den Alltag eines Sachbearbeiters, einer Sachbearbeiterin in einer Versicherung greifbar gemacht. Ja.
Von viel Text in der Stellenbeschreibung kommen wir jetzt zu was relativ Prägnantem in deinem Glückskeks. Vielleicht magst du mal verlesen.
Das ist schon fast gruselig. Akzeptiere den Wandel, er ist die einzige Konstante im Leben. Und
eigentlich einer fürs Phrasenschmalen, sagen wir mal so. Ein schöner Spruch. Ja. Was macht er mit dir?
Er bringt mich zum Lachen und er lässt mich an meinen Papa denken, der immer gesagt hat, dass Wandel die einzige Konstante in meinem Leben ist. Also von daher passt dieser Glückskeks, ja, genau wie A auf Eimer. Und witzig, dass genau dieser Glückskeks mich erwischt.
Du kannst den Spruch tätowieren, mitnehmen oder wie auch immer du damit umgehen
magst. Noch auf den Rücken.
Ja, wo auch immer Platz ist. Vielleicht noch auch ein bisschen was zum Hintergrund, auch was Emotionales. Wir haben über Mama, über Papa gesprochen. Auch ich glaube, der Podcast war so ein bisschen ein Herzensprojekt von dir, weil du gesagt hast, ja, irgendwie Radio hat dich schon immer fasziniert. Wie kommt es zu der Faszination für Auditives? Meine gute Stimme hast du, aber Danke. Wo kommt das her?
Auch das, ich weiß es nicht. Ich dachte früher immer als Teenager, ich möchte gerne ins Radio, ich möchte Menschen erreichen. Ich dachte auch früher mal, ich hätte was zu sagen. Mittlerweile hat sich das vielleicht ein bisschen geändert, aber ich wollte immer irgendetwas mit meiner Stimme machen. Und deswegen war mein großer Traum, ins Radio zu gehen. Dann habe ich gemerkt, dass man dafür eventuell Politikwissenschaften oder Journalismus studieren muss. Dachte ich, oh nee, sowas Trockenes möchte ich nicht studieren. Mache ich halt was anderes.
Also war das Zitat vom Ex-Außenminister der USA doch relativ gut passend in diesem Podcast, also um da die Brücke zu bauen.
Ja, das stimmt, genau. Also, und deswegen, ja, auch das mit dem Podcast, vielleicht 10 Jahre zu spät, aber irgendwie hatte ich jetzt diesen Impuls in mir zu sagen, ich habe Bock auf einen Podcast, ich möchte das auch mal probieren, was alle anderen machen.
Motorradfahren war ja auch so ein Ding, was dich immer umgetrieben hat, was du dir jetzt auch mit Stolz sozusagen erfüllt hast. Hast du vielleicht noch andere Lebensträume oder Ziele, die du unbedingt umsetzen möchtest?
Also definitiv das Thema Gastronomie, was mich immer begleiten wird. Schon als kleines Kind saß ich an irgendwelchen Hotelbars und habe den Barkeepern und Barkeeperinnen zugeschaut, wie sie Cocktails gemixt haben, war ganz fasziniert von diesem Job. Und irgendwann ist das eigene kleine Café oder die eigene kleine Weinbar sicherlich mein Ziel. Aber erst dann, wenn ich kein Geld mehr damit verdienen muss, sondern das wirklich mein Hobby bleiben darf. Also vielleicht mit 60, 65 gibt es dann nochmal so eine Rentnerbar.
Viele Unternehmen nutzen tatsächlich auch die Bar fürs Thema Recruiting. Einfach weil eine gelockerte Atmosphäre gerade nach Messen etc. da ist. Wie findest du den Ansatz?
Finde ich spannend. Ist noch die Frage, ist da Alkohol im Spiel oder nicht? Weil das fände ich relativ unfair einem Bewerber gegenüber, der schon gut angetüttelt ist. Wobei auf der anderen Seite wäre es auch authentisch. Ich glaube, neue Wege zu gehen und dabei alles auszuprobieren, ist ein ganz, ganz wichtiger Trend im Recruiting, auch wenn vielleicht viele Experten der Meinung sind, dass StepStone und Indeed immer noch lange, lange Jahre die Nummer eins bleiben werden im Recruiting, was Stellenanzeigen angeht und so weiter. Aber ich glaube, probiert es einfach aus, also ihr Unternehmen macht Neues, macht was ganz anderes, irgendwas Verrücktes, was sonst keiner tut und dann wird es Aufmerksamkeit erregen. Also ich wäre auf jeden Fall in dieser Bar und würde sicherlich meinen Spaß haben.
Ein Thema, was du ja auch häufig platzierst, ist Spannung. Du hast gesagt, neben Mut, was wir ja auch thematisiert haben, hast du gesagt, ist auch Spannung sozusagen wichtig. In den Gesprächen haben wir es jetzt schon ein bisschen rausgearbeitet. Wie macht man es in der Stellenanzeige? Schafft man das aus deiner Sicht schon ausreichend, wenn man den Arbeitstag beschreibt? Oder muss da noch mal so ein bisschen was Krispigeres noch ein?
Da muss natürlich das Warum rein. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, warum sollte ich mich auf diesen Job bewerben? Das ist ja die Frage, die sich vielleicht viele stellen, auch um da noch mal so die Brücke zu dieser neuen Generation und den Menschen innerhalb dieser Generation zu sprechen. Man möchte ja einen Job, der sinnstiftend ist, der einem nicht nur Spaß macht, sondern der irgendeinen Wert schafft. Und ich glaube, das wird für Unternehmen auch ganz wichtig, herauszuarbeiten, wofür stehen wir, was können wir unseren Mitarbeitenden bieten und warum sollten sie bei uns arbeiten, warum sollten sie sich bei uns bewerben. Und wenn man das schafft, dann hat man, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen. Und das ist auch mittlerweile das A und O in einer Stellenanzeige, das große Thema Benefits, also was biete ich? Und dann erst fange ich damit an und das sind deine Aufgaben und das bringst du idealerweise mit, genau.
Du bist ja auch nebenher noch Ordnerin bei Borussia Dortmund. Also auch
Thema
sozusagen, ich sage dazu jetzt nichts, man genießt und schweigt bei so Themen. Aber also es sind jetzt auch teilweise nicht immer die Riesen-Benefits. Wenn du im Stadion stehst, ist es teilweise kalt, es regnet, der Fußballverein, im Fall vielleicht von Borussia Dortmund, bietet als auch nicht das attraktivste Spiel an. Ja. Aber trotz allem ist die Begeisterung der Fans ja quasi ungebrochen.
Ja.
Hast du mal drüber nachgedacht, weil du ja vorhin auch so diesen Telefonvertriebsaspekt so auf Recruiting übertragen hast, auch zu überlegen, was kann man vielleicht aus diesem Sport, aus dieser Begeisterung der Menschen für das Thema HR lernen?
Ja, da muss ich ganz kurz ausholen, weil mein allererster Arbeitstag beim BVB, den werde ich nie vergessen. Wir waren eben an den verschiedenen Stationen und haben gelernt, was man als Ordner, Ordnerin beim BVB macht. Und ich weiß schon gar nicht mehr, wer gespielt hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Borussia gewonnen hat. Und ich durfte dann nach Abpfiff mit aufs Spielfeld an den 16er mit Blick auf die Süd. Und ich hatte Gänsehaut und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie diese Fans gefeiert haben und wie stolz sie waren und was auch für eine Lautstärke da zu mir rüberkam. Und ich dachte mir nur so, bitte springt einfach nicht über den Zaun, weil heute ist mein erster Tag. Und
wenn Dortmund mal gewinnt, ist natürlich die Euphorie halt im Stand noch groß.
Die Stille ist gewollt, die jetzt kommt. Genau, also die Euphorie war groß. Ich gehe einfach gar nicht auf deine Provokation ein. Die Stimmung war gut und ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, am Ende sind es die Menschen und Menschen lösen Begeisterung aus. Kein Unternehmen der Welt löst Begeisterung aus und vielleicht das ein oder andere Produkt schon, aber es sind die Menschen, es sind die Mitarbeitenden und es ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Borussia Dortmund, echte Liebe. Also so diese weichen Faktoren, Emotionen, ja, da kann man sehr viel fürs Recruiting auch mitnehmen.
Wie stehst du persönlich zu diesem Vergleich? Weil für mich hinkt der, viele Unternehmen arbeiten ja ganz bewusst auch, wir sind eine Familie oder wir haben im Endeffekt so familiäre Werte. Jetzt arbeitest du mit deiner Mama zusammen, jetzt könnte man sagen, ihr seid irgendwie ja auch in dem Sinne ein Unternehmen, aber ich meine es jetzt eher bezogen auf große Unternehmen. Wie stehst du da mit diesem Familienvergleich? Hinkt der für dich oder passt der?
Das kommt immer aufs Unternehmen drauf an. Manchmal hat es irgendwie einen komischen Touch, wenn Unternehmen das sagen. Vor allen Dingen ist ja Familie etwas, was man sich nicht aussuchen kann. Und da muss ich sagen, doch, das sollte schon für den Job und für das Unternehmen, für das ich arbeite, das sollte ich mir schon selbst aussuchen. Ich glaube aber, was diese Unternehmen damit meinen, ist die Herzlichkeit, wie man miteinander umgeht. Vielleicht findet man da irgendwann mal einen anderen Begriff, aber ich habe einen Kunden, ein Unternehmen aus Süddeutschland, auch ein Familienunternehmen, Vater und Sohn haben es gegründet. Und natürlich sind die ein Familienunternehmen, ein familiengeführtes Unternehmen und haben ganz andere Werte als ein großer Konzern. Und da passt es vielleicht noch, aber wenn jetzt ein VW sagen würde, wir sind ein Familienunternehmen, weiß ich nicht, ob das noch passen würde.
Ja, ich finde auch, also wie du sagst, man kann sich die Familie weitestgehend zumindest aussuchen und es ist ja hoffentlich auch ein Rückhalt quasi, der immer gegeben ist, und ich glaube, durch diesen zu stark familiär gewollten Vergleich schafft man eben natürlich auch eine Enttäuschung. Also gerade wenn man auseinandergeht und mit der Familie brichst du ja hoffentlich nicht. Ja. Ist ja hoffentlich ein Ort, den du nicht verlässt, und dementsprechend bin ich da ganz deiner Meinung, dass das so ein bisschen hinkt. Aber trotz allem, viele Unternehmen machen es und werden da wahrscheinlich auch für sich gute Gründe haben. Wenn wir nochmal die Kernerkenntnisse aus dem Gespräch heute zusammenfassen, wir haben über Begeisterung, Spannung, Mut und so gesprochen. Was würdest du sagen, was sind so die Ingredients, die Zutaten, die erfolgreiche HR-Arbeit von heute braucht?
Also aufs Recruiting bezogen, weil ich möchte dadurch, dass ich mich da nicht bewege, nicht ganz HR ansprechen, aber natürlich ist Recruiting ein Teil. Also es geht um das Thema Begeisterung, es geht darum, Trends zu schaffen und mutig zu sein, auch mal Dinge zu machen, die vielleicht unkonventionell sind, die so niemand erwartet. Und dann geht es darum, einen wertschätzenden Prozess zu schaffen für Bewerber, Bewerberinnen, für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wie auch immer. Und ich glaube, das sind so die Zutaten, die man heute braucht.
Mit deinem Mindset würde mich interessieren, hast du auch für dich so ein persönliches Lebensmotto oder so ein Mantra, was dich so antreibt?
Nichts passiert ohne Grund. Ich glaube, nur so rechtfertige ich meinen Lebenslauf, warum er so bunt und so quer einfach ist, wie er ist, weil nichts ohne Grund passiert und man ist niemals an einem Punkt, wenn alles andere vorher nicht so passiert wäre. Und ich würde niemals sagen, dass ich etwas bereut habe in meinem Leben, weil nichts passiert ohne Grund.
Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Mindset oder ein Umgang, vielleicht auch mit dem, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, mit einem Lebenslauf, der vielleicht nicht direkt einen roten Faden erkennen lässt, aber man nimmt ja doch irgendwie was mit so in seinem Tütchen oder in seinem Rucksack des Lebens. Und ich glaube, da geht es natürlich dann auch viel darum, sich persönlich auch quasi gut zu vermarkten oder das eben auch in einem Gespräch quasi klar darzustellen, dass man sagt, ne, na klar, vielleicht der rote Faden nicht so erkennbar, aber ich habe aus jeder Station was mitgenommen und bin jetzt, ja, wie du es ja auch selbstbewusst sagst, bin generalistisch aufgestellt, aber das muss ja auch kein Nachteil sein. Es gibt ja durchaus viele Positionen, auch gerade jetzt, glaube ich, in deiner Tätigkeit hilft dir dieses Generalistische, und am Fokusthema bist du ja massiv dran. Also von daher ergibt es dann am Ende im besten Sinne eines Fußballs ein rundes Bild.
Ja, und es geht eben auch darum, einfach authentisch zu sein. Sowohl für BewerberInnen als auch für die Unternehmen. Ja.
Authentisch warst du heute aus meiner Sicht auch in deinem, du hast gesagt, ersten Podcast, ja, auf den du dich ja auch sehr gefreut hast. Das ist immer so ein bisschen ein Zieber. Wie war denn die erste Podcast-Erfahrung so?
Also du hattest auf jeden Fall recht, wenn es mal läuft, dann läuft's, und dann kriegt man nicht mehr so viel mit von außen, und von daher bin ich sehr froh, dass ich die Chance hatte, hier zu sein, und bin schon gar nicht mehr so nervös wie am Anfang, aber der Herzschlag ist trotzdem noch schneller als sonst.
Der Herzschlag sollte auch auf jeden Fall hoch sein, das glaube ich, das ist bei Menschen wie dir häufig gegeben, einfach weil du auch für die Themen brennst. Die Famous Last Words gehören natürlich dir. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen zum Abschluss bezogen auf das Thema Recruiting mitgeben magst, wo du sagst, Leute, behaltet das im Kopf und bei der nächsten Stellenanzeige oder bei der nächsten Personalsuche geht das Thema an?
Ja, also wenn wir mit Blick auf die Unternehmen schauen, dann würde ich diesen Unternehmen da draußen gerne sagen, was ich zuvor schon immer gesagt habe, seid einfach mutig und versucht wirklich zu verstehen, dass sich etwas verändert, und macht diese Veränderung mit, weil sonst werden es andere tun und einen riesengroßen Vorteil daraus haben, Wettbewerbsvorteil. Und diese Generation Z, die jetzt gerade heranwächst und auf Jobsuche ist, die ist nicht faul und die sind auch nicht dumm und die sind auch bemüht, aber man muss ihnen vielleicht das ein oder andere anders erklären. Und von daher würde ich mich freuen, wenn man einfach anfängt, auch da zielgruppengerechtes Recruiting ja mal zu überdenken und mal zu überlegen, was das bedeutet in dem Kontext.
Und was mir sehr positiv im Ohr geblieben ist, du hast gesagt, die Trends zu setzen. Das finde ich interessant und einfach auch ein positives Mindset, weil viele Unternehmen eifern ja den Trends nach und fragen, okay, was ist denn jetzt momentan Best Practice? Wie sieht das aus? Wie sind wir im Benchmark? Aber cool ist natürlich auch, genau seinen eigenen Weg zu finden und dann vielleicht selbst Best Practice oder eben Trendsetter zu sein.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich mit großem Wohlwollen registriert habe, neben natürlich deinen ganzen persönlichen Insights.
Ja, vielen Dank, dass ich die Chance hatte, das hier auch zu vertreten.
Ja, vielen Dank auch unsererseits, meinerseits natürlich auch und vielen Dank auch natürlich an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Lust auf mehr gemacht und wenn ja, dann abonniert uns gerne und sofern ihr Fragen an Sarah, Make oder mich habt, dann schreibt uns auch gerne Mail an hello@make.com. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.